Ja, einen schönen guten Morgen. Frisch aus dem Urlaub zurück, gestärkt, so wie das ja sein soll. Und ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Es ist schön, dass so ein partnerschaftlich gutes, nachbarschaftliches Verhältnis da ist. Dominik kommt mal zu uns, ich hierher. Es kostet die Gemeinde nichts, außer Fahrtkosten vielleicht, die wir abrechnen. Aber ansonsten sind wir da ganz, ganz gut dabei. Und ja, ein ganz toll war auch, da erinnere ich mich noch gern dran, dass ich kürzlich im Seniorenkreis sein konnte und ein wenig unter dem Thema mit Gott erlebt, euch ganz persönlich Einblicke geben konnte, wie Gott führt, wie er Leben gestaltet. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das einander auch immer wieder mal sagen, wie wir Gottes Reden hören, wie vorhin im Abendmahlsgottesdienst ein spontanes Zeugnis war zu einem Lied. So ist es gut, wenn wir Glauben teilen, dass dieser Jesus lebt, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass er seine Gemeinde baut aus so unterschiedlichen Menschen, so verschiedenen Generationen, aus Alt und Jung, aus Männern, Frauen, und dass das wirklich eine Einheit ist und dass wir auch lernen, miteinander umzugehen, wie in der Familie, dass wir einander wertschätzen und achten, Danke sagen und dass wir miteinander gut auf dem Weg sind. Und da hat unser Thema mit Sicherheit seine Bedeutung. Wir haben einen sehr langen Lesungstext gehört, der ja auch vertraut ist, den wir kennen, und der ein wenig so im Hintergrund stehen soll über diesem Thema. Vom Umgang mit Schubladen, Denken und Vorurteilen. Ein Thema, was mit Sicherheit jeden betrifft. Und wenn das jetzt heute so ein bisschen thematisch ist, dann hat es doch ganz starke auch Bezüge zu biblischen Anklängen, wie vorhin in der Lesung auch gehört. Ich möchte noch mal beten. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt hier bist. Du hast es versprochen. Du bist der lebendige Herr, du bist nicht mehr am Kreuz, du bist auferstanden, du lebst. Wir dürfen zu dir kommen. Wir haben so tolle Lieder gesungen, die ausdrücken, ja, was auch uns bewegt. Danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wir merken, wie wir oft so auch in Sünde fallen, wie wir scheitern, wie wir versagen und wie wir dann auch an uns selbst verzweifeln wollen. Und wir sind so dankbar, ja, dass du uns vorurteilslos begegnest mit deiner Liebe, dass du uns in deine Arme nimmst und auch heute Morgen beschenken möchtest. Danke, dass du da bist, dass du selbst der Handelnde, der Redende bist. Wirke durch deinen Geist, nimm weg, was hindert, und ja, erinnere an das, was jetzt vielleicht noch unterstrichen werden muss. Danke dafür. Amen. Ganz kurzes Update. Bin ja jetzt 3 Jahre in der Nachbarschaft in Breitscheid, und ja, gestern hatten wir so einen Nachmittag, da ging es darum, wie wollen wir unsere Jugend, unsere Kinderarbeit fördern, brauchen wir da noch Verstärkung im hauptamtlichen Team, wir sind 240 Mitglieder, ja, und da bewegt uns schon die Frage, es kommt immer wieder mal der Gedanke rein, ist da was dran, sollen wir da was machen, was verstärken im Team, und wir sind in diesem Prozess drin, das läuft auch in diesem zweiten Halbjahr weiter mit der Gemeindeleitung, mit der Mitgliederversammlung. Und das bewegt uns. Wir fragen, Herr, was ist dein Weg, dein Wille? Hast du da jemanden für uns, der da passt? Wie wollen wir da uns aufstellen? Vielleicht habe ich auch zum Dominik vorhin gesagt oder zu dir, Berthold, vielleicht ist es ja irgendwo was auch, was mal miteinander Gestalt gewinnt. Aber lasst uns einfach dafür beten, was Gott vorhat. Wir haben momentan etwa 40 bis 50 jugendliche Teenager und etwa 100, 120 Kinder in verschiedenen Jungschargruppen. Das ist ja eine Gemeinde für sich, und im Grunde brauchen die Begleitung. Die wollen ethisch wissen, ja, wie ticken denn die Leiter, was ist denn biblisch, was ist denn authentisch, wie leben wir denn unser Christsein. Und da sind wir momentan am Fragen. Ich bin 60 Jahre alt, da hat man einen gewissen Abstand auch zu dem Alter. Ist logisch, ist normal. Und trotzdem habe ich ein großes Anliegen auch für die jungen Leute, und wir fragen, Herr, was ist dein Weg, was ist dein konkreter Plan? Vielleicht nehmt ihr das ja auch mit in euer Denken, und wir bleiben da im Gespräch. Menschen optimal fördern, begleiten, coachen, Mentoring, Mitarbeiter fördern, das kommt oft zu kurz, und in dem ganzen Alltagsgeschäft bleibt oft zu wenig Raum dafür. Gestern sagte ein Kollege, dass er halbjährlich mit all seinen Mitarbeitern ein 2-stündiges Gespräch führt. Das hat er fest in seiner Agenda. Und schaffen wir das, so unsere Mitarbeiterteams so zu begleiten, zu fördern, das ist oft eine spannende Sache. Das ist so etwas, was mich ganz aktuell bewegt. Das andere, 3 Kinder, die unterwegs sind, die auch unterwegs im Glauben sind, in Marburg, Tübingen und Aachen. Auch das sind immer wieder Gebetsanliegen. Da ist Dynamik, da ist Veränderung, da ist Bewegung. Und auch da sind wir miteinander sicher verbunden. Jeder hat sein familiäres Umfeld, seine Leute, die ihm auf dem Herzen liegen, die er besonders umbetet. Und wir als Ehepaar sind jeden Morgen dabei, unsere Kinder Jesus zu bringen, zu segnen und zu bitten, Jesus, mach du's. Wir können jetzt nur bedingt noch Einfluss nehmen. Das wird immer weniger. Die Kontakte werden weniger. Und dennoch wollen wir doch Ansprechpersonen sein, wollen sie auch begleiten und mit unserer Erfahrung und Reife, wenn sie es denn wünschen, auch ihnen zur Hilfe stehen. Aber da auch das rechte Maß, die Nähe und Distanz zu finden. Ich bin jetzt hier schon einen Moment auf der Kanzel und jeder hat so seine Schublade jetzt aufgemacht. Wo steckt der Werner jetzt drin? Ja, da kommen wir nicht drum rum, das ist ja so. Da brauchen wir auch gar nicht schön zu reden, das ist unser Leben. So läuft es ab und das ist auch normal, das ist jetzt nichts Verwerfliches. Ich habe hier vorne mal so ein Bild, das hatte der Gottesdienstleiter in Breitscheid gefunden. Ich habe das nicht selbst gefunden. Er sagt, es sind so verschiedene Schubladen, die man aufmachen kann, Computer, da die verschiedenen Typen, Karrierefrau, alter Hippie, Luder, Naturbursche, Leistungssportler, Oberlehrer, Schlägertyp, alle möglichen, wer das von hinten nicht lesen kann, der unseriöse Verkäufer, das Blondchen, Computernerd. Ich will da mal Bilder dahinter stellen, dann merken wir, dass diese Schubladen auch aufgehen können. Ob das dann immer so ist, ob wir das genauso definieren würden, keine Ahnung, aber das sind so ein paar Beispiele. Vielleicht würdet ihr da was anderes dahinter sehen. Nur mal so als Andeutung, wie schnell wir Leute klassifizieren. Vielleicht würdet ihr andere Stichworte für sie finden. Ich fand, der Herr hat da ganz schöne gefunden. So viel mal einfach zu den verschiedenen Typen, wie man schnell Leute versucht einzugruppieren und sie in eine Schublade zu stecken. In unserem Flur steht ein Schubladenschrank, das ist eine gute Sache. Da kann man Dinge mal wegpacken, die sonst einfach nur rumliegen, die stören. In der Küche sind Schubläden hilfreich. Es ist gut, wenn man weiß, wo sich was befindet. Im Büro sortiere ich meine Ablage. Sicher durch PCs wird das weniger, aber trotzdem gibt es vieles, was auch noch absortiert werden muss, was eingeordnet werden muss. Ordnung schaffen. Kinder, wenn sie klein sind, räumen sie ihre Sachen hoffentlich auf in bestimmte Kisten. Man erzieht sie in die Richtung, versucht es. Und dann gibt es mal Aktionen, die man gemeinsam durchführt. So hat jeder so seine Schubläden, sein Ordnungssystem. Aber wo wird es hinsortiert und wer entscheidet das? Wer bestimmt, was in welche Schublade gehört? Im Büro, da bin ich das. In der Küche meistens meine Frau. Und im Kinderzimmer, ja, die Kinder und die Eltern, die beraten und helfen mit. Man versucht, sie da hineinzunehmen. Und ich weiß noch, in einer Gemeindearbeit, da habe ich mal über das Thema Messi-Syndrom gesprochen, über dieses, was ja im Fernsehen manchmal so dramatisch dargestellt wird, wie Leute vermüllen und einsacken in ihrem Dreck. Und dann war da einer, der dachte, ich spreche von ihm. Und er hat das sehr, sehr persönlich genommen, und obwohl ich das gar nicht von ihm wusste, dass er dieses Problem hat. Und wir kamen da in so einen Prozess rein. Es gibt viele Leute, die können sich nicht von Dingen trennen. Die können ihr Leben nicht gestalten. Die haben nicht die Entscheidung, Dinge wegzuwerfen oder wegzugeben, zu verschenken. Und die kriegen es nicht geregelt. Und die brauchen wirklich therapeutische Hilfe. Die brauchen persönliche Beratung. Die brauchen Lebensberatung, dass sie auch Ordnung in ihr Leben bekommen, in ihr ganzes Umfeld. Und ich lerne auch mehr und mehr, ich bin jetzt 60 und weiß, so in etwa 5-6 Jahren, dann steht irgendwann mal, wenn ich es erlebe, der Ruhestand an, dass es jetzt schon gut ist, daraufhin sich zu erleichtern, den Kindern Dinge zu schenken, Dinge wegzugeben, Leben mit leichterem Gepäck. Auch das gehört dazu, mal so als eine Randerscheinung, wie man Ordnung hält, ist es leichter, Dinge weniger mitzuschleppen, auch beim nächsten Umzug, der irgendwann mal ansteht, wo immer er hinführt, dann zu sagen, okay, ich möchte mit leichterem Gepäck leben. Dann lerne ich hinterher auch leichter Abschied zu nehmen. Sortieren, Bücher, Geschirr, Kleidung, Lebensmittel, all das ist gut, wenn es in sinnvollen Ordnungen abgelegt wird. Bei Menschen ist es anders, da ist es schwieriger. Aber auch da gibt es ja dieses Bedürfnis, diese Gewohnheit, Menschen in bestimmte Schubladen zu packen, ihnen ein Etikett aufzukleben, sie in feste Kategorien einzuordnen. Und dagegen können wir uns nicht wehren und wir müssen das auch nicht von uns weisen. In der Regel entwickelt sich so ein Vorurteil in den ersten Minuten oder schon Sekunden, dass wir einen ersten Eindruck haben, sympathisch oder nicht, interessant oder langweilig, bin ich dabei oder schalte ich ab. Das entscheidet sich sehr, sehr schnell. Und wir wissen auch, dass es typische Vorurteile in unserem Land gibt, die sich in Witzen nachher dann niedergeschlagen haben. Die Ostfriesen-Witze, die Manta-Witze gab es mal eine Zeit lang, die Trabi-Fahrer, die Schotten, die Frommen und. Da gab es ganz viele Kategorien, da wurden entsprechende Witze gemacht. So hat jeder seine Schublade und da gehört er rein und da kommt er auch so schnell nicht raus, auch wenn er ruhig anders sein kann oder auch anders ist. Wir haben damit zu tun. In der Familie, der Älteste, der Jüngste, das schwarze Schaf, der Taugenichts, der Streber, der Mamas Liebling und. Unterschiedliche Typen, Temperamente. Auch da haben wir diese Schubläden und die werden manchmal sehr fest gemacht. In der Gemeinde können wir auch aufzählen, könnt ihr selbst überlegen, welche Schubläden es da gibt. Der Dauerkritiker, der Witzbold, der Nörgler, der Bremser, der Neurer, der Abgehobene, der Betonkopf, der Zugezogene und. Wir können da unendlich viele Schubläden bedienen. Oder in der Theologie, theologische Ausrichtung. Der Fundamentalist, der Evangelikale, der Pfingstler, der Charismatiker, der Liberale, der Konservative. Ja, was ist denn nun richtig? Was ist denn gut? Und wir kennen die Geschichte vom Himmel mit den verschiedenen Türen und Fenstern oder Zimmer, und wo jeder denkt, er ist exklusiv dort, aber da sind noch andere. Vorhin kam das auch so durch in verschiedenen, wir sind Kirche, wir sind gemeinsam unterwegs. Auch in dem Lesungstext aus dem Korintherbrief, da kam das auch so durch, wo überall her die Menschen kamen, die vom Geist Gottes berührt wurden. Und deshalb habe ich drei Gedankenschwergänge, biblische Herausforderungen, was sagt Gottes Wort zu diesem Thema, ein paar Anrisse, ein paar Hintergründe fürs Schubladendenken und dann am Schluss noch ein paar konkrete Schritte, wie wir damit umgehen können und das vielleicht auch ein wenig überwinden dürfen. Biblische Herausforderung. Was sagt Gottes Wort zum Thema? Erstens, wer andere in eine Schublade steckt, ist mit ihnen fertig. Doch Jesus ist längst noch nicht mit ihnen fertig, Gott sei Dank. Ich habe das eben angedeutet, was mache ich denn, wenn ich jemanden in eine Schublade stecke? Ich lege ihn fest, wie so ein paar Handschuhe, mein Portemonnaie, das ich in diese Schublade im Flur hineinstecke. Da ist er drin und da kommt er auch nicht raus. Das war schon immer so und Etikette drauf, einsortiert, abgelegt, festgelegt. Ich bin mit Menschen fertig. Und das ist oft ein unbarmherziges Spiel, auch im Schule oder Studium erleben das unsere Kinder. Das ist sehr, sehr unbarmherzig. Dann hat der andere überhaupt keinen Freiraum mehr zu wachsen, sich zu entfalten, sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Und wir wissen ja dann schon, was der andere denkt, was der wohl jetzt sagen wird, wie er handeln wird in einer bestimmten Situation. Und da kommt er nicht mehr raus aus diesem Fahrwasser. Wer Menschen in Schubladen steckt, ist mit ihnen fertig. Aber Jesus ist noch längst nicht mit ihnen fertig. Und das macht er im Neuen Testament in ganz vielen Bildern deutlich, dass Gott uns Freiraum zum Wachsen, zur Entfaltung, zur Veränderung, zur Entwicklung gibt. Mal eine Stelle stellvertretend aus Galater 5, Vers 17 bis 22, da lesen wir, der Apostel schreibt, früher lebtet ihr im Ungehorsam gegen Gottes Maßstäbe. Euer Leben war bestimmt von selbstsüchtigen Wünschen. Das führte zu sexueller Zügellosigkeit, zu einem sittenlosen, ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltung bestimmten dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Wer so lebt, wird niemals in das Reich Gottes kommen. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Wo Menschen unter der Herrschaft, unter der Atmosphäre des Heiligen Geistes leben, da ist Veränderung möglich, ihr Lieben. Da entsteht Veränderung. Da werden auch Verhaltensmuster neu sortiert und geprägt. Da werden sogar Grenzen und Veranlagungen geweitet. Da werden alte Gewohnheiten abgelegt oder bekämpft, vielleicht auch besiegt. Und da werden Menschen frei von Bindungen, von Süchten. Gott sei Dank ist das möglich, Veränderung durch das Wirken des Geistes Gottes. Ein anderes Bild schreibt Paulus in Epheser 4, das habe ich jetzt, glaube ich, nicht abgedruckt. Ich lese es aber mal, Epheser 4, Vers 22 folgend, da steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Und dann zählt er auf, zu den alten Kleidern gehören Lüge, Zorn, Diebstahl, Faulgeschwätz, Bitterkeit, Jähzorn, Wut, Feindseligkeit. Und dann schreibt er, seid vielmehr freundlich, barmherzig, vergebt einander, wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Das drückt doch das aus. Jesus ist mit uns noch lange nicht fertig. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich singe das auch so gern. Gott sei Dank. Gewähren wir doch auch einander bitte die Freiheit zur Veränderung, zur Entwicklung. Öffnen wir diese Schubladen. Schubladen, Denken, Vorurteile. Wenn wir das so zementieren, das ist Sünde. Und wer andere in die Schublade steckt, der ist mit ihnen fertig. Jesus ist noch längst nicht mit uns fertig, Gott sei Dank. Na, da habe ich den falschen gedrückt, Entschuldigung. Das Zweite, wer sich ein Bild von seinen Mitmenschen macht, verleugnet das Ebenbild Gottes in ihm und damit Gott, den Schöpfer selbst. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanke, den ich fand, den wir vielleicht so gar nicht naheliegend damit vermuten würden. Wenn wir den anderen festlegen, haben wir uns ein Bild von ihm gemacht. Er ist im Bilde, er weiß Bescheid. Das Problem ist, Bilder legen mein Gegenüber fest. Mein Entwurf von ihm wird zur Brille, durch das ich diesen Menschen wahrnehme. Dabei ist es möglicherweise nur eine subjektive Momentaufnahme. Und damit verliere ich die Fähigkeit, im anderen ein unverwechselbares, originelles Geschöpf Gottes zu sehen. Ich dachte da an das zweite Gebot vom Bildermachen. Da steht natürlich dieses Gebot in Bezug auf Götter, auf Gott. Bild von Gott machen, aber da heißt es genau genommen, 2. Mose 20, Vers 4, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen, weder von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf Erden ist. Dann habe ich nachgelesen, dass die orthodoxen Juden das ausdrücklich auch auf Menschen beziehen. Du sollst dir auch von Menschen kein Bild machen. Warum? Weil das Bild meines Nächsten schon vorgegeben ist. Mein Nächster, auch der, an dem ich mich so reibe, ist auch ein Geschöpf und Ebenbild Gottes. Meine Aufgabe besteht darin, in dem anderen auch das Ebenbild Gottes zu entdecken. Darum noch einmal, Schubladendenken verstößt auch gegen dieses zweite Gebot. Wer sich ein Bild von seinen Mitmenschen macht, wer ihn zementiert festlegt, der verleugnet das Ebenbild Gottes in ihm und damit Gott, den Schöpfer selbst. Und ein dritter Gedanke, Schubladendenken zerstört lebendige Beziehungen in einer Gemeinschaft von Menschen, auch hier unter euch in Gusternhain und damit auch die Gemeinde, den Leib Christi. Wo wir einander in Schubladen stecken, ihr Lieben, da kommt es zu Störungen in der Beziehung im Miteinander. Wenn ich andere hineinstecke in die Schublade, brauche ich mich mit ihm ja nicht mehr auseinanderzusetzen. Das heißt, aus dem lebendigen Miteinander, wo ich den anderen brauche und er für mich als Gegenüber wichtig ist, wird ein Nebeneinander. Ich brauche den anderen nicht mehr. Ich fange an, misstrauisch zu sein und ihn misstrauisch zu beäugen. Das passiert nicht immer gleich und sofort und auch so intensiv, aber es ist ein schleichender Prozess. Und am Ende wird aus dem Nebeneinander manchmal sogar ein Gegeneinander und zur Trennung. Ich grenze mich ab. Es passiert kein lebendiger Austausch mehr. Es geht nur noch um Positionen, die ich verteidigen muss und um Kämpfe gegeneinander. Und dann ist Schubladendenken wie so ein Geschwür, das langsam, aber sicher die lebendige Beziehung in einer Gemeinschaft von Menschen und damit die Gemeinde, den Leib Christi, zerstört. So viel mal als ein paar Grundgedanken, Herausforderungen. Ich habe mich gefragt, was sind denn die Hintergründe, was steckt denn dahinter, was könnte man da anführen? Wie kommt es dazu, dass Menschen sich voneinander abgrenzen, sich Etiketten aufkleben, in Schubladen stecken? Die Gründe sind vielschichtig, könnte viele nennen, ich will mal vier exemplarisch nennen. Es ist einmal die Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Schwarz-Weiß, so denken wir oft, schwarz-Weiß, okay, da gibt es keine Zwischentöne, keine Grautöne, das sind nur feste Schubladen, auf, zu, hinein. Ich habe Beispiele am Anfang schon aufgezählt, wir haben das ja so gesehen. Und in der Gemeinde haben wir auch schnell diese Etiketten verteilt, gesetzlich, freiheitlich, liberal, konservativ, eng, weit, weltlich, weltfremd und. Und all die Grautöne, die Zwischentöne, die blenden wir aus. Und allzu oft gibt es da keine Verbindung, keinen Austausch untereinander. Und gefährlich wird es, wenn dann der Kampf tobt und wenn gegenseitig Druck gemacht wird, und wenn das ins Gegeneinander führt, in die Kämpfe. Auf der Suche nach einfachen Lösungen wird der andere oft vergewaltigt. Und es kommt zu Trennung und zu Spaltung. Wir sehen nicht mehr das Verbindende, das Gemeinsame. Das zweite Stichwort, Schubladendenken, ist ein Schutzmechanismus, mit dem man sich vom anderen, dem Fremden, abgrenzen möchte oder abgrenzt. Ich habe das auch schon gesagt, wenn ich den anderen in die Schublade verschwinden lasse, ja, dann brauche ich mich nicht mehr mit ihm auseinandersetzen. Das ist ja auch anstrengend, sich mit der Meinung, den Lebenseinstellungen und Überzeugungen auseinanderzusetzen. Ich weiß noch im Studium, wie manchmal anstrengend es war, sich ständig mit anderen auseinanderzusetzen, weil die theologisch anders tickten. Man kam aus unterschiedlichen Biografien und Hintergründen und dann ging es um Taufe, um Erwählung, um Vorherbestimmung, um Frau und Mann und alle diese Fragen. Und irgendwo musste man selbst seine Position auch finden. Und vieles hatte man noch gar nicht so reflektiert. Es ist anstrengend, aber auch fördernd. Es weitet den Horizont, es führt weiter, es schenkt ganz neue auch Erkenntnisse. Man kann dem leicht aus dem Weg gehen, indem man da ein Etikett draufklebt, die Schublade zumacht und dann die Herausforderung los ist. Aber man stellt dann auch sich selbst nicht mehr in Frage. Man stellt seine Überzeugung nicht mehr auf den Prüfstand. Und der andere kann mir auch zur Hilfe werden, mich selbst zu formen, zu prägen, auch meine Überzeugungen zu hinterfragen und glaubwürdig zu sein und zu bleiben. Und je mehr ich die Bibel lese, umso mehr traue ich mich auch zu sagen, ich habe da Fragen, ich habe da keine Antwort auf diese und jene Thematik. Ich lasse es jetzt mal so offen stehen. Ich muss dir auch keine Antwort geben. Ich bin nicht der Jesus verteidigt und der letztendlich dafür steht, dass das alles stimmt. Ich darf auch akzeptieren, dass ich auf Dinge keine Antwort habe und trotzdem nah bei Jesus bin. In großen Gemeinden ist es ja möglich, sich die Leute zu suchen, die möglicherweise ähnlich ticken und dann kann man die anderen schon mal ausblenden. Aber das ist schade, wenn das so läuft, wenn wir uns nicht mehr begegnen, wenn wir nicht mehr Gemeinschaft miteinander in der Gemeinde leben. Denen, die mir nicht passen, aus dem Weg gehen. Wie schade ist das? Das Dritte, was sagt Gottes Wort, Hintergründe? Es ist auch Angst. Angst, ein Grund für Schubladendenken, für Vorurteile. Das stellt mich in Frage. Und wenn es mir ans Eingemachte geht, an meine eigene Person, dann tut es weh, wenn ich kritisiert werde, wenn es sehr heftig zugeht. wenn der andere mir etwas sagt, was zutiefst stimmt, aber ich nicht annehmen kann. Wenn mein Weltbild, meine Sicht, mein Glaube ins Wanken gerät, wenn ich merke, dass meine Antworten gar nicht so schlüssig sind, nicht so einfach aufgehen. Es ist anstrengend und doch wertvoll. Wer sich mit dem Gegenüber auseinandersetzt, muss persönlich Farbe bekennen. Der kann nicht nur irgendwelche Allgemeinplätze, Parolen vertreten, er muss von sich reden. Und da sind ehrliche, gelebte Antworten gefragt. Und das kann Angst machen. Im Urlaub saß ich am letzten Tag am Strand und habe so ein bisschen innerlich Abschied genommen, habe aufs Meer geschaut, aufs Walcheren, Sauteland, und wir haben Fahrrad gefahren, sind am Strand gelaufen und haben das so genossen. Und dann saß ich da und da kam ein Ehepaar, die setzten sich dazu und die merkten, ah, das ist kein Holländer, ach, aus Deutschland. Sie kamen aus Belgien, wir kamen ins Gespräch, wieso Belgien, es hat doch auch Strand, warum kommt ihr hierher? Waren auch so vielleicht Mitte 60, ein Ehepaar. Und dann fragte ich ihn, ja, was treibt Sie hierher und was machen Sie hier? Und dann merkte ich, der war offen für Gespräch und der fragte mich dann, und was machen Sie beruflich? Ja, was sagt man dann so pauschal? Er konnte Deutsch, er war Architekt mit seiner Frau dort zum Urlaub und wir kamen so ins Gespräch über die Kinder, über Beruf, und er wollte wissen, was mein Beruf ist, und dann sage ich, ich bin Pastor. Ah ja, wo? Katholisch, evangelisch, ja, freikirchlich. Was heißt das? Was ist Ihre Überzeugung? Wofür stehen Sie? Und so kam es ins Gespräch und ich merkte sehr schnell, man muss aufpassen, was man sagt. Wie schnell ist man so in der Sektenecke drin? Ne? Wenn man nicht zur Landeskirche gehört, ist man in der Schublade Sekte. Und wie erzähle ich ihm das jetzt, was meine Überzeugung ist? Da hilft es nicht, irgendwelche Allgemeinplätze zu verkünden. Da muss ich persönlich sagen, was uns wichtig ist, wofür wir stehen, was uns persönlich trägt. Und es war ein tolles Gespräch, es war mutmachend. Und am Schluss haben wir uns Gottes Segen für einen weiteren Weg gewünscht. Er war Architekt, der auch Kirchen restaurierte und so weiter und so fort. Also gab es Verbindungen und sehr gute Anknüpfungspunkte. Und Gott gebraucht Führungen auch in unserem Alltag, wo wir mit Menschen in Berührung kommen. Wir müssen keine Angst haben, wir dürfen offen darauf zugehen und auch unseren Horizont erweitern lassen. Machen wir den anderen nicht zum Fall, stecken wir nicht in die Schublade. Es kostet zwar Mühe, aber es lohnt sich. Und noch ein vierter Stichwort, Schubladendenken ist auch ein Zeichen von mangelnden Beziehungen, wo man nicht miteinander lebt, wo man sich nicht persönlich begegnet, da wächst das Schubladendenken, das Vorurteilsdenken. Darum ist es ein Alarmsignal in der Gemeinschaft von Menschen. Es ist etwas wie Fieber, das einen tiefer liegenden Krankheitserreger verdeutlicht oder darauf aufmerksam macht. Und jetzt zum Schluss noch ein paar Stichworte, wie kommen wir da raus und wie sollten wir damit umgehen? Im Griechischen heißt Buße Metanoia und könnte auch übersetzt werden mit Umkehr, mit Sinnesänderung. Nochmal, das gehört zu unserem Leben, Schubladendenken, Vorurteile. Da können wir uns nicht freimachen. Wir sind in dieser Welt, wir sind so geprägt, wir ticken so. Es ist auf der anderen Seite ein wichtiges und nicht ein belangloses Thema. Und es trifft, das habt ihr sicher gemerkt, auch den Lebensnerv meines Lebens und den Lebensnerv einer christlichen Gemeinde, des Glaubens. Und es geht hier um die Lebenskraft einer Gemeinschaft, auch der EFG in Gusternhain und der FEG in Breitscheid. Und keiner kann sagen, es geht mich nichts an. Bei mir ist ja alles bestens. Ich habe in diesen 3 Jahren in Breitscheid schon oft gehört, ich finde hier keinen richtigen Anschluss. Mir fällt das schwer. Ich konnte das kaum nachvollziehen, aber je mehr man die Biografien kennenlernt, versteht man, was der andere damit ausdrücken will. Mir geht es da so und so. Die sind alle so vollkommen, so gut und so perfekt und so wohlhabend und so distanzieren, die wollen gar nichts von mir und ich bin da eine ganz andere Kategorie. Schubladendenken ist Sünde gegen Gott und meinen Nächsten, so haben wir es betont, und darum ist Buße nötig. Buße verstehe ich eben in diesem Sinn, wie es das griechische Wort sagt, Umkehr, Sinnesänderung. Alte Denkgewohnheiten, Lebenshaltungen, die falsch sind, Jesus bringen unter das Kreuz und ihn bitten, verändere mein Denken, verändere meine Sinne, Hilf mir, mich neu auszurichten. Schenk mir Heilung. Schenk mir neue Beziehungen zu diesem Menschen, der so schwierig ist. Und wenn ich mit dem anderen Kontakt habe, dann schenk mir Versöhnung, dass wir einander ganz anders begegnen lernen. Das ist Arbeit, aber das ist der wohlgefällige, vernünftige Gottesdienst. Auch den Armen, den Andersartigen, den Schwachen in den Blick zu bekommen. Das Zweite als Hilfe, Demut und Lernbereitschaft. In einer Gemeinde, wie ihr es seid, hat nie einer allein die Wahrheit und Erkenntnis für sich gepachtet. Je länger, je mehr sage ich oft den Satz, unser Wissen ist Stückwerk. Und wir werden mal schauen, wie sich's wirklich verhält und was wirklich Jesus sich bei diesem und jenem gedacht hat. Unser Wissen, Erkennen bleibt in dieser Welt und Zeit Stückwerk. Und was ich erkenne, was mir wichtig ist, ist nur ein Teil. Ich bin ein Glied am Leib, haben wir am Anfang gehört. Und dieses Wissen, diese Ahnung bewahrt mich davor, alles schnell mit einem Etikett zu versehen und in Schubladen einzuordnen. Ich muss den anderen nicht ablegen. Der andere oder die andere ist von Christus verstanden, Ergänzung, Korrektur für mich. Da redet Jesus zu mir. Und meine Aufgabe ist nicht zu urteilen oder verurteilen, zu richten, sondern zu entdecken, wo mir in der Schwester, im Bruder Christus begegnet. Vielleicht wird er mir zum Schleifstein, zur Reibung. Und dann lerne ich, Gegensätze stehen zu lassen und auch die andere Denk- und Sichtweise zu akzeptieren. Wir dürfen heftig streiten, auch kämpfen und ringen, hoffentlich Person und Sache auseinanderhalten. Aber trotzdem in Demut lerne einer den anderen höher zu schätzen als sich selbst. Die eigene Meinung überprüfen, lebenslang lernender bleiben. Eine spannende Entdeckungsreise und da ist Demut angesagt. Und vorletztes, Begegnung. Ich glaube, dass viele Begegnungen heutzutage sehr oberflächlich ablaufen. Manche gehen diesen Richtungskämpfen schon gar nicht mehr, gehen nicht mehr in den Ringkampf, sie gehen dem aus dem Weg. Ich wünsche mir, dass wir Begegnungen untereinander vertiefen, konkrete Begegnungen haben, dass wir uns zusammensetzen, uns von unserem Ergehen, von guten und schweren Führungen auch erzählen, offen sein. Wie geht es dir mit der Angst? Wie geht es dir mit deinen Fragen? Wie gehst du damit um? Wie geht es dir in der Familie? Was ist deine Hoffnung? Was ist dein Umfeld? Was beschäftigt dich als Ehemann, als Ehefrau? Wie geht es dir mit deinen Kindern? Und dann beten wir miteinander, dann segnen wir einander und dann lernen wir einander viel tiefer und anders kennen. Und das letzte Stichwort, Vertrauen. Damit meine ich, dass wir neu lernen, einander zu vertrauen, Vertrauen in den anderen zu investieren. Denn nichts ist tödlicher als eine Atmosphäre des Misstrauens. Wir brauchen Vertrauen in den anderen. Ich gehe davon aus, der andere ist auch ehrlich bemüht, als Christ seinen Weg zu gehen, auch wenn er anders lebt und denkt als ich. Vertrauen in den anderen bedeutet, ich entscheide mich grundsätzlich vom anderen positiv zu denken, ihm nichts Böses zu unterstellen. Wenn wir das leben, können Beziehungen untereinander wachsen und vertieft werden. Und Vertrauen ist untereinander nötig. Es ist Voraussetzung für jede offene Begegnung. Ich bin momentan sehr dankbar, dass wir das haben. Auch im Leitungskreis Vertrauen, Wertschätzung. Das ist nicht selbstverständlich, dass da nicht gesagt wird, was macht der Werner den ganzen Tag, sondern dass man vertraut. Der investiert seine Zeit, der setzt sich ein fürs Reich Gottes, der ist bemüht um die Menschen, der ist dahinter, der ist ein geistlicher Mensch. Wenn das nicht so ist, wenn Misstrauen da ist, dann ist er tot im Topf. Aber Vertrauen muss wieder neu aufgebaut werden, eingefordert werden kann das nicht, aber es kann gegeben, gewährt werden. Ich öffne mich, ich erlebe Verständnis, Anteilnahme und Verschwiegenheit und ich kann dann auch Masken fallen lassen und ehrlich werden und Nöte teilen. Leider gibt es viel Machtstreben und Machtgebrauch auch in Gemeinden und das ist so schädlich. Lasst uns wieder neu Vertrauen wagen ineinander, auch wenn mal Verletzung passiert und wenn mal der Schuss nach hinten losgeht. Aber Jesus wird dich segnen und auch bereichern und beschenken. Und damit komme ich zum Schlussbild. Ich stelle mir eine Gemeinschaft von Menschen vor, die in einen Schubladenschrank eingesperrt sind. Jeder in seiner Schublade abgelegt und festgelegt. Und dann kommt Jesus und er macht die Schubläden auf, holt die Menschen heraus und jeder darf leben, atmen, sich entfalten. Und dann setzen sich alle um einen Tisch und Jesus mitten unter sie. Es kommt zu Gesprächen, es wird gelacht, zugehört, gegessen und gefeiert. Lebendige Gemeinschaft von Menschen. Die Bibel sagt, so wird es mal sein. Im Reich Gottes. Und lasst uns nicht bis zum jüngsten Tag warten, sondern heute damit anfangen. Jesus segne euch dazu. Jesus, du hast zu uns gesprochen heute Morgen und wir glauben, dass du durch deinen Heiligen Geist uns Dinge wichtig machst. Und so bitte ich dich, berühre du uns und lass uns darüber nachdenken, was konkret du in unserem Leben verändern möchtest, wo du ansetzen willst, dass Beziehungen gelingen können, dass wir einander auch wieder Freiraum geben zur Veränderung und dass wir einander wertschätzen und voneinander profitieren. Danke für die Gemeinde hier vor Ort, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und ich bitte dich um deinen Segen, um deine gute Leitung. Amen.